Vergangene Woche wurden in Gaddafis Residenz in Tripolis massenhaft Heckler- und Koch-Gewehre, die G36-Sturmgewehre aus deutscher Produktion, gefunden. Überrascht Sie das?
Nicht wirklich, denn Gaddafi hat in den letzten Jahren, speziell seit Aufhebung des Embargos gegen Libyen, doch versucht, aus aller Herren Länder Spitzenprodukte westlicher Rüstungsfirmen einzukaufen, zwar nicht in riesigen Mengen, aber doch zumindest für seine Elitetruppen, also als Ausstattung für die Truppen, die ihm besonders loyal ergeben sind. Da gibt es auch Bemühungen um das G36 von libyscher Seite, die offensichtlich erfolgreich waren.
Greift denn in so einem Fall das Kriegswaffenkontrollgesetz nicht?
Man kann nicht sagen, das Kriegswaffenkontrollgesetz greift nicht. Was nicht greift, ist entweder die Endverbleibskontrolle, die die Bundesregierung ja immer sehr hoch lobt, oder es greift nicht die Möglichkeit, den Schwarzhandel zu unterbinden. Mit anderen Worten, es zeigt sich, solche Waffen gelangen in die Hände von Leuten, die sie nicht bekommen sollen. Und offensichtlich hatten die dabei nicht so große Probleme, auf diese Waffen zurückzugreifen.
Wie diese Gewehre nach Libyen gekommen sind, ist ja also unklar soweit. Was wären denn mögliche Szenarien, wie das dann funktioniert?
Zunächst einmal, soweit wir das wissen, sind dort einige hundert deutsche Gewehre deutscher Produktion aufgetaucht, die möglicherweise über ein Drittland nach Libyen gelangt sind, weil die Seriennummern durch artifizielle ersetzt bzw. unlesbar gemacht worden sind, deutet sich an, dass das möglicherweise kein ganz legaler Handel war. Die Waffen, die dort gefunden worden sind, sind also wahrscheinlich in Oberndorf produziert worden, und für zumindest eine Waffe ist es offensichtlich auch klar, dass das im Jahre 2003 passiert sein muss. Wie sie dorthin gelangt ist, ist das große Rätsel. Das kann zum einen passiert sein über die Belieferung eines befreundeten, legal belieferten Landes, zum Beispiel aus der EU oder aus der NATO. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Staaten, die das G36 nutzen. Es kann zum zweiten passiert sein über einen illegalen Reexport aus einem NATO-Land, EU-Land oder einem Land, das die G36 auch legal von Deutschland aus bezogen hat. Und es könnte theoretisch auch noch sein, dass diese Waffen aus einer Lizenzproduktion stammen. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, nach dem, was wir im Moment wissen.
Jürgen Gresslin, der Vorsitzende des Rüstungsinformationsbüros, der heute auch den Aachener Friedenspreis entgegennimmt, hat eine Anzeige angekündigt, was diese Waffen angeht. Hat dies denn Aussicht auf Erfolg?
Eine solche Anzeige hat möglicherweise Aussicht auf Erfolg. Vor allem hat sie möglicherweise deshalb Aussicht auf Erfolg, weil es angeblich ja auch eine Anzeige von Heckler und Koch geben soll. Das heißt, die Staatsanwaltschaft sollte in diesem Fall tatsächlich ein größeres Interesse an einer Verfolgung und einer Aufklärung dieses Vorkommnisses haben, als sie es hat, wenn ausschließlich von Seiten der Friedensbewegung solche Fragen aufgeworfen werden und Anzeigen gestellt werden.
Ausgerechnet Libyen, wo es derzeit ja keine funktionierenden Kontrollstrukturen gibt, wird jetzt mit Waffen überschwemmt. Müssen wir damit rechnen, dass die Heckler- und Koch-Gewehre in nächster Zeit verstärkt in afrikanischen Krisengebieten auftauchen?
Wenn Schusswaffen, Kleinwaffen in Bürgerkriegsländern auftauchen, dann wird es kaum zu vermeiden sein, dass einzelne Waffen, möglicherweise auch mehr als einzelne Waffen, später auf dem Schwarzmarkt auftauchen. Man muss schon ein gewisses Maß an Glück haben, wenn das nicht passiert.
In Saudi-Arabien soll es nun eine neue Waffenfabrik geben, in der das Heckler & Koch Sturmgewehr G36 in Lizenz hergestellt wird. Wie kann sowas funktionieren?
Diese Waffenfabrik in Saudi-Arabien, die ist seit mehr als 5 Jahren in Planung. Scheint so, als ob die Bundesregierung die Exportgenehmigung wenige Jahre später gegeben hat. Und deswegen dürfen jetzt in Saudi-Arabien in der neu eröffneten Fabrik auch G36 hergestellt werden. die natürlich mit dem Risiko verbunden sind, dass sie auch reexportiert werden können, also nicht nur in Saudi-Arabien landen, was ja für sich genommen angesichts des autoritären Charakters dieses Regimes schon ein größeres Problem ist. Ob diese Waffen tatsächlich reexportiert werden, hängt davon ab, wie die Endverbleibsklauseln im Zusammenhang mit dieser Lizenzproduktion gehandhabt werden. Also dürfen nur eine bestimmte Stückzahl von Gewehren produziert werden, müssen für diese Gewehre, so wie der Eigentümer von Heckler & Koch, Herr Hisschen, es sagt, jeweils die aus Deutschland zugelieferten Komponenten von der Bundesregierung genehmigt werden und damit der Bundesregierung auch eine Kontrolle darüber gegeben werden, wie viele Waffen dort produziert werden können und wohin die geliefert werden können. Allerdings muss man immer einschränkend sagen, Endverbleibserklärungen, deutsche Endverbleibserklärungen werden nicht kontrolliert. Und das öffnet natürlich Reexporten oder denen, die versuchen wollen, das zu umgehen, Tor und Tür.
Laut einem ARD-Bericht werden diese Waffen jetzt schon auf dem internationalen Markt angeboten. Lässt sich das verhindern oder ist das dann mit in dieser Endverbleibsklausel drin?
Es ist ein Indiz dafür, dass bei der Bereitstellung der Fabrik, der Produktionsanlagen, vertraglich nicht vereinbart worden ist, dass Saudi-Arabien diese Waffen nicht exportieren darf. Das würde dann allerdings eben die Frage hervorrufen, an wen dürfen Sie diese Waffen mit Zustimmung der Bundesregierung exportieren?
Wie kommt es jetzt, dass Heckler & Koch weltweit offensichtlich dann doch relativ leicht, sei es über Lizenzfabriken oder über direkten Export irgendwie in alle Welt Waffen verschiffen kann, ohne dass es jetzt eine gesellschaftliche Kontrolle darüber gibt?
Waffenlieferungen sind oft ein schmutziges Geschäft. Es kommt immer darauf an, wie betrachtet man den Export von Rüstungsgütern. Betrachtet man ihn als echten Ausnahmefall, wo es schon sehr gute Gründe geben muss, damit Waffen exportiert werden dürfen, oder aber betrachtet man Waffenlieferungen als normalen Teil des Außenhandels. Und große Teile der Bürokratien in Staaten und auch große Teile der Industrie betrachten den Waffenhandel zunächst einmal als normalen Teil des Außenhandels. Und indem es natürlich Restriktionen geben muss, aber die dürfen da auch wieder nicht so restriktiv sein, dass sie das Geschäftemachen behindern. Mit anderen Worten, sie werden den Waffenhandel nicht verhindern können, solange an sich an dieser Mentalität nicht grundsätzlich was ändert.
Was können wir ändern an dieser Mentalität, wäre dann die Frage.
Wir können sowohl im Bereich der Transparenz dafür sorgen, dass Waffenhandelsfirmen oder Rüstungsproduzenten sich nicht in der gleichen Weise auf Geschäftsgeheimnisse berufen können, wie meinetwegen der Produzent von irgendwelchen Nähmaschinen. Also wenn sie können gezwungen werden, sozusagen offenzulegen, was sie tun. Und das wäre der erste Schritt. Man kann an dieser Mentalität aber auch etwas anders ändern. Man kann in der Tat sagen, Rüstungsexporte sollten im Prinzip grundsätzlich verboten sein, mit Ausnahme der Fälle, in denen es unabweisliche Gründe dafür gibt, dass sie vorübergehend noch notwendig sind.